Gott spricht dem Propheten Hesekiel: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, der Neujahrstag, der kommt mir oft stiller vor als andere Tage, andere Feiertage im Jahr. Und das liegt wahrscheinlich an dem Abend und der lauten Nacht, dem Lärm. Und irgendwie am Neujahrstag, da ist die Stille anders. Noch dazu, wo heute Sonntag ist. Und wenn wir Momente der Stille haben, dann kommen Gedanken, die sowieso schon in uns sind. Und heute in diese Neujahrsstille, da kommt die Jahreslosung. Die tritt an uns heran, an die Kirche, die wir Kirche sind, an uns persönlich. Und da hören wir ein Wort: Ich schenke euch ein neues Herz. Und lege einen neuen Geist in euch. Das sind Worte, die sind für einen Anfang gemacht, fast wie für Neujahr. Und am Anfang, da will ich sozusagen die Welt betrachten, in die hinein der Prophet Hesekiel vor 2500 Jahren diese Worte gesprochen hat. Vielleicht wissen wir das vielleicht nicht. Es war eine Zeit von ganz massiven politischen Umbrüchen. Damals stritten mehrere Großmächte um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Da war Ägypten im Westen, im Osten Assyrien. Und die assyrische Macht zerbrach gerade, weil die Babylonier aufstiegen. Also, dieser erste Gedanke legt uns nahe, der Nahe Osten war auch schon damals eigentlich immer so eine brisante, politisch instabile Region. Und in dieser Situation, so in der Mitte zwischen diesen Großmächten, das Land Juda, das Volk Israel und die Machthaber damals in Jerusalem, die versuchten mit Diplomatie diesen ganzen, zwischen diesen Großmächten zu bestehen. Und damals entschieden sich eben die politische Elite, sich auf die Seite von Ägypten zu stellen. Und das war die falsche Entscheidung. Die Ägypter wurden von den Babyloniern besiegt. Und damit waren auch die Israeliten, die Judäer, Feinde der Babylonier. Und 587 vor Christus wurde Jerusalem eingenommen und die gesamte Oberschicht, die oberen 10.000, deportiert. Also da waren die Priester, die Geschlechter der Fürsten und alle drunter. Und der Hesekiel war auch unter ihnen. Und da ziehen sie 1.000 Kilometer weg. Und dort, 1.000 Kilometer in der Ferne, fängt der Prophet Hesekiel an, seine Worte zu sprechen. Und da findet er sehr kritische Worte. Und wir betrachten das heute natürlich aus großer Ferne. Und da hören wir bei dem Hesekiel, das war ein Mann des Glaubens. Das meint für mich so, ich meine damit, er hatte eine besonders innige Beziehung zu Gott. Und zugleich spürt man diesen Worten ab, wenn man den Propheten liest, das war auch ein politisch denkender Mensch. Und im Glauben spricht er dann zu den politisch Verantwortlichen, also Leuten, die in Spitzenpositionen waren, bei den Zurückgebliebenen und zu denen in Babylon. Und da kommen solche Worte wie: Wehe den Hirten, das meinen die Verantwortlichen, die nur sich selber weiden. Das ist ein politisches Wort. Und viele andere liest man da, wo Hesekiel mahnt, es ist wichtig, das Gemeinwohl vor den Eigennutz zu stellen. Und da kritisiert er, dass eben die Oberschicht, die das Sagen haben, nur für sich handeln und denken und bestimmen und damit ganz klar den Weg eines Volkes dorthin bringen, dass es bald zerbricht. Also dort, wo Menschen nur für sich entscheiden, gewinnen die auseinanderstrebenden Kräfte, ob das jetzt eine Familie ist oder eine Gemeinde oder ein Volk, die Überhand. Das heißt, es geht einfach nur noch auseinander. Und so ist es dann ja auch gekommen. Schließlich brach das ganze gesellschaftliche Leben auseinander. Und das nicht nur, weil die Babylonier kamen, sozusagen eine politische Macht da war, sondern weil das Leben und der Glaube, das heißt Alltag, die Beziehung zu Mitmenschen und der Glaube, die Beziehung zu Gott, das passte gar nicht mehr zueinander. Also das Sozialverhalten der Menschen war so, dass es im krassen Widerspruch stand zu dem, was Gott wollte. Und da lässt Gott den Propheten jetzt eben dieses Wort sagen, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das klingt ein bisschen wie Ostern oder Pfingsten. Gott schenkt Erneuerung, die Chance zu einem neuen Anfang. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht beim Zuhören. Es kann sein, jetzt, gerade wenn ich rede, ist ein Punkt erreicht, wo die Aufmerksamkeit nachlässt. Habe ich plötzlich so einen Impuls bekommen. Wie, man hört mir noch wohlwollend zu, aber ja, ist es auch nicht so bedeutsam. Und wenn ich sowas spüre, dann muss ich irgendwas machen. Ich kann jetzt hier nicht weitermachen. Und das liegt sicher daran, dass ich bisher nur auf einer bestimmten Ebene war und gesprochen habe. Ich nenne sie mal die Betrachterebene. Das heißt, ich habe eigentlich was betrachtet mit uns. Und manchmal, wenn man was betrachtet, einen Film oder eine Landschaft, ist das eben langweilig oder schön. Und wahrscheinlich ist es der Punkt erreicht, wo man sagt, naja, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Die Assyrer und die Leute damals, alles interessant, aber wo ist da die Betroffenheit? Und das hängt damit zusammen, weil jeder von uns ja erwartet, dass das biblische Wort die Straße, der Weg ist, wo Gott uns begegnet, persönlich. Und das geschieht eben auf der Betrachterebene nicht. Die Betrachterebene ist sowas wie, man steht vor der Türe und guckt sich das alles an, aber man hat den Hausherrn noch nicht getroffen. Die Betrachterebene ist ungefähr sowas, da wird ein Kind geboren, schön, ach, freut man sich so. Aber wenn ein Enkel, dein eigenes Enkelkind geboren wird, dann ist es nicht nur ein Kind, was geboren wird, da ist man selber betroffen. Und in dieser Art Beziehung bewegt sich unsere Begegnung mit der Heiligen Schrift. Dass man etwas betrachtet, versucht in seinem Denken zu verstehen, sich zu orientieren, auch mal zu gucken, ich bin ja gar nicht der erste Adressat gewesen. Das waren ja andere Leute. Und dann daraus zu schließen, aber wundersamerweise sind Menschen in jeder Generation dann wieder neu die Adressaten gewesen, obwohl sie in ganz anderen Situationen waren. Und das trifft dann auf uns heute auch zu. Dass ich ja nicht in der babylonischen Gefangenschaft bin, aber in besonderer Weise benutzt Gottes Geist jetzt das Wort des Propheten, um uns auch etwas zu sagen. Und darum geht's. Und das könnte sein, dass dann die Aufmerksamkeit in uns wieder auflebt. Was bedeutet das für uns? Oder welche Bedeutung hat es? Und da kann ich das nur selber sagen. Und da muss ich schauen, was bewirkt dieses Wort in mir. Ich nehme dieses Wort im Glauben an. Ich vertraue Gott, ich glaube ihm. So. Aber was macht es jetzt mit mir durch dieses Wort? Und da höre ich etwas. Ich höre durch dieses Wort, wenn ich es auf mich beziehe, eine richtige Sehnsucht. Ich höre die Sehnsucht Gottes nach einer Beziehung. Beziehung geht ja nur von Herz zu Herz. So verstehen wir das ja. Und da muss Gott eine neue Beziehung schaffen. Da ist, wenn man das Wort nämlich dann weiterliest, da heißt, sagt der Prophet, Gott verspricht, ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Also, ich versuche jetzt sozusagen dieses Wort nicht zu betrachten, sondern den Klang dieses Wortes zu hören. Und da höre ich eben diese Sehnsucht, dass Gott alles unternimmt und wenn es eine Herztransplantation ist, also was irgendwie ganz außergewöhnlich ist, solche Wege geht Gott. Und dann höre ich einen Klang darin, der ist noch ein bisschen leiser. Ich konnte das lange nicht so deuten, was das ist. Und dann habe ich irgendwie verstanden, das ist auch meine eigene Sehnsucht. Und meine eigene Sehnsucht, die ist an einem dunklen Ort verheimatet. An deinem Ort, den nennen wir Einsamkeit. Also dort, wo in meinem Inneren eine Sehnsucht wohnt nach einer Beziehung, die wohnt an einem Ort, wo es dunkel ist. Einsam. Und da weckt dieses Wort oder erinnert oder weckt das, diese Sehnsucht. Und das finde ich bedeutsam. Ich finde das sehr bedeutsam, dass mir Gott durch dieses Prophetenwort seine Sehnsucht ans Herz legt. Das hat eine Bedeutung. Und dass ich dadurch auch ein kleines Stück von mir sehe, hat auch eine Bedeutung. Das bin ja ich selber. Und dass ich in der Aufrichtigkeit mir gegenüber erkenne, sage ja, das gibt solche einsamen Orte in meinem Herzen. Dass ich das brauche. Und in meiner Bedürftigkeit komme ich Gott näher. Kierkegaard hat mal gesagt, die wahre Stärke des Menschen ist dort, wo er Gottes Bedarf. Also wo ich Gott brauche, wo ich ihn aber wirklich brauche. Wo ich ganz in mir bin und nicht aus eigener Kraft etwas ändern kann, wo ich keine Kontrolle habe oder wo es dunkel ist. Das hat eine Bedeutung. Ich brauche ihn. Und da tritt dieses Wort so in unsere Gemeinde, in mein Leben, ein Versprechen, das in Gestalt einer Sehnsucht kommt, ich will euch ein neues Herz geben. Ich werde dann von mir selber ein Stück weggeführt in die Gemeinschaft, weil der Prophet die Mehrzahl verwendet. Und damit tritt diese Hoffnung, die geweckt wurde, weil Gott nach mir Sehnsucht hat, tritt diese Hoffnung jetzt irgendwie in einen größeren Raum. Das braucht ja die Hoffnung, dass es nicht so eine kleine private ist. Und da meine ich zu hören, dass das ein Wort für die Kirche ist. Ich weiß nicht, was wir über die Kirche denken, den Leib Christi oder die wir hier sind oder die Kirche in unseren Orten, also die Gemeinschaft der Gläubigen oder Ungläubigen, jedenfalls die Gemeinschaft, die von Gott irgendwie gewollt und zusammengehalten wird. Keine Ahnung. Ich denke, es sind manchmal eher Gedanken, die sich im Minusbereich bewegen. Dass wir sagen, ja, unsere Kirche, also die Christen auf der Erde. Wenn jeder von den Christen im Monat einen Cent spenden würde, gäbe es keinen Hunger. So, na, wo sagt man sich noch, warum machen die das nicht? Ja, und da sind wir eher, meine ich zu sehen, so in dem Bereich der Kritik, dass wir sagen, Mensch, die Christen, die müssen doch. Und Jesus hat doch gesagt, ihr seid das Salz und das Licht. Und Mensch, ihr müsst doch die Suppe in der Gesellschaft würzen. Und irgendwie könnt ihr doch nicht selber bloß um euch kümmern. Ihr müsstet doch dorthin gehen, wo es dunkel ist. Und wenn euer Glauben ein kleines Licht ist, dann leuchtet das dann, wenn es dunkel ist. Wenn ihr immer bloß dort seid, wo es schön ist, na, da hat euer Glaube eben keine Bedeutung. Und solche Gedanken gehen uns durch den Kopf. Gedanken über die Wirksamkeit und die Bedeutung des Leibes Christi. Liegt er nur da und schläft? Ist er gelähmt? Wackelt er nur mit den Fingern und sagt bloß Hallo? Sowas. Und es gibt auch keine richtige Idee, dass man sagt, wir wünschen uns so sehr, dass unser Volk so Erweckung erlebt. Dass so viele, viele Menschen zu Christus finden und dadurch in ihrem Leben Gehalt und Tiefe bekommen, weil dann ihr Leben ja eine Spur und ein Ziel hat, weil sie vergewissert werden, dass das nicht alles sinnlos ist, sondern dass sie mal bei Gott sein werden und dass sie davon ablassen, im Materiellen und in Kraft, Schönheit und Geld ihre Hoffnung zu suchen. Das sind alles nur zeitliche Dinge. Ja, und damit spiegeln wir auch etwas von der Zeit, wie das damals war. Nur der Prophet hat sich einen Mund fusselig geredet, das hat sich nicht geändert, bis alles kaputt war. Und er wird sich bestimmt manchmal gefragt haben, Gott, sag mal, du hast deinem Volk alles gegeben, den Bund und die Kraft und deinen Geist. Und warum änderten sich hier nichts? Das kann doch gar nicht wahr sein. Hat sich nicht geändert. Und dann ist alles kaputt gegangen. Und dann war alles, da waren die Leute in der Sklaverei. Aus Königen wurden Fronarbeiter. Das ist schon ein Abstieg. So. Und dort, als sie ganz unten waren, da hat der Prophet so ein Wort bekommen. Als noch alles in Ordnung war, da hat er gesagt, ihr seid mir Hirten, ihr müsst euch ändern. Und als dann aber alles vorbei war, da schien es, als hätte der Prophet den Auftrag, den Leuten zu sagen, so, ihr habt gemerkt, dass ihr nichts könnt. Und wo ihr was versucht, geht alles verquer, ohne Gott. Jetzt tritt Gott auf den Plan. Und da finden wir eben bei den Propheten interessanterweise keine moralisierenden Vorschläge. Sagt, ihr müsst euch ändern und dann wird Gott. Ihr müsst das und das machen, dann wird Gott. Ihr müsst das und dort und dies. Sondern er hat, dieses Wort ist so, dass als würde Gott sagen, jetzt bin ich dran. Und das ist sehr bedeutsam, sehr tragend, dieser Gedanke, auch für meinen Weg durch das neue Jahr, dass Gott das tut. Ich habe auch keine Idee. Ich meine nicht, hier im Kopf hat man ja viele Pläne und Strategien und so, das meine ich nicht, sondern ich meine die Kraft des Herzens. So, dass man so eine Liebe und Kraft hat, dass man in seinem Umfeld viel verändern kann. Das haben wir, können unsere Dinge tun, aber wir können das nicht machen, dass wir Menschen überzeugen, dass sie an Christus glauben. Das ist eine Illusion. Wir können nur so etwas wie Werkzeuge sein, aber der Hammer, der kann nicht das Haus bauen. Der kann froh sein, wenn der Meister ihn nimmt und trifft einen Nagel auf den Kopf. Und da liegt eine starke Hoffnung drin, die unsere Jahreslosung uns so ans Herz legt. Der Herr tut es. Und was Gott will, das macht er. Und da geschieht etwas Umbrechendes. Also wenn ein Mensch ein neues Herz bekommt, das ist... Das gab es vor 40, 50 Jahren so überhaupt noch nicht. Jetzt ist es medizinisch irgendwie möglich und vorstellbar. Aber dass Gott etwas ganz Neues tut, dass er mit seiner ganzen Liebe und Sehnsucht an uns persönlich und an seine Gemeinde herantritt und in dem Herantreten Gottes, das heißt in seinem Licht, wird ja unsere Bedürftigkeit noch deutlicher. Da wird ja ganz deutlich, was wir brauchen. Wir brauchen unbedingt Liebe, dass unser Herz von Liebe erfüllt ist, sonst brauchen wir gar nicht anfangen. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen eine friedfertige Arbeit, eine friedfertige Haltung, dass wir in unserem Herzen uns innerlich sammeln und sagen, ich werde alles tun, dass unser Miteinander ein friedvoller Weg wird. Wenn einer nicht weiter will, renne ich auch nicht weiter, sondern bleib stehen. Und wenn einer schnell geht, dann versuche ich auch mitzukommen oder irgendwie, dass wir zusammenbleiben. Und wir brauchen das, was in Sprüche 20 steht. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, das macht beides der Herr. Dass wir Menschen sind, die in ihrer inneren Qualität, das meint, in ihrer inneren Behendigkeit und Fähigkeit und Kraft wachsen, aber nicht bloß wachsen, sondern vor allem wurzeln, dass andere sich an uns festhalten können, dass wir nicht gleich umkippen und dass wir in Jesus verwurzelt sind, dass wir aus dem Wort Gottes und aus Christus unsere Kraft schöpfen und dass wir uns nicht woanders das herholen. Und dass wir Menschen sind, die das wissen, wie das ist, wenn man zur rechten Zeit das rechte Wort hat. Oder Menschen sind, die schweigen, dass wir uns hüten, übereinander irgendwas zu erzählen und zu reden. Dass wir das nicht tun, sondern dass wir Menschen sind, Menschen des Vertrauens. Dass jeder weiß von uns, was ich dem anvertraue, das erfährt niemand. Dass wir Geheimnisverwahrer sind. Und in anderer Weise wieder Gott um die Gnade bitten, von den großen Geheimnissen Gottes zu reden. Durch unser Tun und durch unsere Worte. Und dass wir ablassen, die Kraft finden, das erfordert eine unglaubliche Kraft, ablassen von diesem Gerenne. Noch mehr machen, dieses machen, das machen, Termine, das, planen, Arbeit und kaum Zeit haben für die Gemeinde. Wenn sich das nicht ändert, da wird das nichts mit dem neuen Herzen. Wer ein neues Herz bekommen will, der muss sich schon mal auf die Liege legen. Und das Messer. Aber wenn er keine Zeit hat, ja, das ist so einfach. Wenn jemand sagt, ich will von Herzen Buße tun, ich will mit Christus durch das Jahr gehen, ich will von ganzem Herzen ganz neu beginnen, ich möchte ein bußfertiger Mensch vor Gott sein und Demut vor Gott haben, dann kann ich nur sagen, dann beginnt das am dritten Gebot. Woanders braucht man gar nicht anfangen. Dort beginnt das. Buße bedeutet nicht, dass ich mir ausdenke, was ich vielleicht ändern könnte, sondern dass ich mir sagen lasse, was ich ändern soll. Und wenn ich sage, ich gehöre zu Christus, ich gehöre zur Gemeinde und habe nicht mal 2 Stunden in der Woche von 168, dann wird nichts. Dann kann uns Gott irgendwie nicht gebrauchen, wenn wir nicht da sind. Denn wir sind gerufen, dass wir Zeugen sind. Jesus hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein von Samaria bis ans Ende der Welt. Und Zeuge sein bedeutet zuallererst da sein. Wenn ein Drittel unserer Gemeinde einfach nur da wäre, das wäre so ein starkes Zeugnis, dass viele kommen würden und sagen, das muss ja eine Bedeutung haben, dass die kommen. Weil aber so wenige kommen, dann sehen ja alle, es hat eigentlich auch für die Christen kaum eine Bedeutung. Das heißt, wenn jemand Buße tun will, ablassen von dieser Beliebigkeit, von dieser Sünde der Beliebigkeit, dass ich entscheide, wann ich komme, sondern dass Gott für mich entscheiden darf und sagt, du sollst den Feiertag heiligen. Und dort beginnt's. Und dann, wenn ich da bin, dann kann mich Gott beschenken. Im Wort, im Sakrament, in der Gemeinschaft. Und wenn ich einen Gehorsamsschritt gehe, dann kriege ich auch den Nächsten gesagt. Aber wenn ich den nicht gehe, dann kriege ich nichts gesagt. Und all das, das muss man sich schenken lassen. Mit guten Vorsätzen geht das irgendwie nicht. Und das ist irgendwie dieses Geheimnis, was uns durch diese Jahreslosung ans Herz gelegt wird. Das Einzige, dass wir dieses Wort an uns heranlassen, dass es uns begegnen darf und dass wir in der Begegnung mit der Sehnsucht Gottes aus diesem Wort heraus erwarten. So habe ich das verstanden. Es will mich in eine Erwartung bringen. Gott, ich erwarte. Ich erwarte dich. Ich erwarte, dass du mir und meiner Gemeinde und den Menschen, die mir heute und morgen begegnen, dass du uns begegnest. Und nicht einfach nur so, sondern dass du uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenkst. Gott verspricht dir: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Amen.